Ich möchte heute Morgen mit Psalm 85 starten. Wer die Bibel dabei hat, der kann da gerne mal nachgucken. Psalm 85 ab Vers 7. Das ist eine Situation, in dem das Volk Gottes sich von Gott entfernt hatte, durch Dinge, die Gott missfielen. Und dann hat Gott sich von ihnen abgewendet. Und dieses Volk, es war empfindsam genug zu spüren, dass Gott sich von ihnen abgewendet hatte. Und was ist passiert? Sie haben angefangen, zu Gott zu schreien. Nämlich Folgendes. Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen, nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Lande wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Und wenn ich das jetzt so lese, dann fällt mir auf, dass hier dreimal Gerechtigkeit drin vorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Dreimal Gerechtigkeit. Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Und das hat mich so getroffen, dieses willst du uns nicht wieder neu beleben. Da ist ein Volk, das zu Gott schreit und sagt, willst du uns nicht wieder neu beleben? Und ich habe nachgeguckt, was da steht bei neu beleben. Es bedeutet Leben bringen, lebendig machen, aber auch wiederherstellen, ganz machen, vollständig machen. Und dann wird das alles geschehen, was hier beschrieben steht. Das heißt, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir freuen kann? Es geschieht Freude. Es kommt Freude, wenn Neubelebung da ist. Es heißt, damit Gottes Herrlichkeit in unserem Land wohne. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar und der Weg wird bereitet für seine Tritte und dreimal Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, sie wird durchdringen. Die Gerechtigkeit Gottes wird durchdringen. Und ein anderes Wort für Neubelebung, für lebendig mache, wieder zum Leben komme, ist eigentlich nichts anderes als Erweckung. Erwecken. Willst du uns nicht wieder neu erwecken, damit dein Volk sich an dir freuen kann? Und wir haben das gerade in diesem Lied von Erweckung gesungen, Hosanna. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es kann geschehen, es kann geschehen. Ich singe da immer, es wird geschehen, ja, auch wenn da es kann geschehen steht. Und deswegen gefällt mir auch der englische Text viel besser. Wisst ihr, was im englischen Text eigentlich wörtlich, das ist das Original, dieses Lied im Original ist Englisch. Und da steht eigentlich was anderes und das möchte ich euch mal gern wörtlich übersetzen. Da steht, also ich sehe den König kommen und dann heißt es, ich sehe eine neue Erweckung. Das heißt, es gab früher schon Erweckungen, aber ich sehe eine neue Erweckung. Und dann geht's anders weiter. Das heißt, sie beginnt sich zu regen, während wir beten und Gott suchen. Wir sind auf unseren Knien, wir sind auf unseren Knien. Oder sie beginnt sich zu regen, indem wir beten und Gott suchen. Wir sind auf unseren Knien. Merkt ihr den Unterschied zur deutschen Übersetzung? Im Ersten, es kann geschehen. Es kann geschehen. Ja, wenn wir das und das tun, es kann geschehen, vielleicht aber auch nicht, es ist sehr vage. In der englischen Übersetzung heißt, sie beginnt sich zu regen, warum? Weil die Gemeinde die Zeichen der Zeit erkannt hat und bereits auf ihren Knien ist, um Gott zu suchen. Die sich danach sehnen, dass der König kommt, sie sind bereits auf ihre Knie, weil sie genau wissen, das ist das, was den Weg bereitet für den König, damit er überhaupt kommen kann. Sie haben erkannt, das ist das, was es fordert, Gott zu suchen. Menschen mit dem Hunger nach diesem König. Ich weiß nicht, wer von euch da war, als der Hartwig Henkel gepredigt hat und er hat gesagt, er hat eine Stelle zitiert, wo es heißt im Neuen Testament, dass das Volk Gottes beschleunigt. Ja, dazu berufen ist, zu beschleunigen, damit der König wiederkommt. Und wie geschieht es? Es geschieht, indem das Volk Gottes anfängt, ihn zu suchen und zu beten und auf ihre Knie zu gehen. Das kann wortwörtlich auf der Knie bedeutet oder auch im Geist auf die Knie zu gehen vor Gott und zu sagen, komm, komm, König Jesus, komm. Das Volk Gottes hat die Zeichen der Zeit erkannt und erwartet ihn wieder, erwartet, dass sein Reich hineinbricht in unsere Welt. Und das ist das, was hier ausgedrückt wird. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Komm, Jesus. Es ist nichts anderes als Erweckung, eine neue Erweckung, die kommt. Und wenn ich Erweckung höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, einige von euch, die kennen die Kirchengeschichte, es gab immer wieder Erweckung, immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch, seit der Urgemeinde. Warum? Weil das geistliche Leben immer wieder eingeschlafen ist, weil die Menschen sich immer wieder von Gott entfernt haben und dann aber Gott ist treu und er hat dafür gesorgt, dass sein Wort immer bleibt und dass immer ein Rest bleibt, der ihm treu ist, der sein Wort verkündigt, der dran bleibt, der Jesus von Herzen kennt, der weiß, worauf es ankommt, der alles auf eine Karte setzt. Und diese Erweckungen, die gab es immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch. Und ich möchte nur einige davon nennen, einfach um uns da auch nochmal reinzubringen. Die Reformbewegung unter Wycliffe in England. Wir reden hier über 14. Jahrhundert. Zwei Jahrhunderte später Martin Luther Zwingli. Die ganze Reformation ist nichts anderes als eine Erneuerungsbewegung, wo das Wort wieder ins Zentrum rückt. Und auch die Erwartung, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird. Erweckung in Herrnhut unter Graf Zinzendorf. Wer von euch kennt die Losungen? Die Losungen, die stammen noch aus dieser Erweckungsbewegung, wo sie gesagt haben, wir wollen mit dem Wort Gottes leben. Und jetzt überlegt mal, wir reden hier von 1767 oder sowas. Ja? Seither gibt es Losungen. Überlegt mal, was ihr da in Hände haltet. Es sind nicht die Losungen an sich, sondern es bedeutet, das Wort Gottes begleitet uns an jedem Tag und wir lassen nicht los, wir leben mit dem Wort Gottes. Der amerikanische Erweckungsprediger Charles Finney, wer hat von dem schon gehört? Ganz großer Erweckungsprediger. Er sagt, er hat unter anderem ein Buch geschrieben, Erweckung ist möglich. Erweckung ist möglich. Und aufgrund von seiner Erweckungsprediger haben sich damals 500.000 Menschen bekehrt. So wird geschätzt. Und zwar, wenn ich bekehrt sage, nicht einfach nur mal gesagt, ah ja, wir wollen auch irgendwie Jesus folgen, sondern Menschen, die umgekehrt sind, die Buße getan haben und wirklich umgekehrt sind, um Jesus zu folgen. Oder ein Dwight Moody, den zitiere ich gerne. Ende des 19. Jahrhunderts, das war eigentlich ein Geschäftsmann, der einfach nur viel Kohle machen wollte. Bis er irgendwie, er ist durch Chicago gegangen und dann hat er Kinder gesehen, die völlig zerlumpt waren und hat irgendwie gedacht, die brauchen das Wort Gottes. Er hatte eher so ein legalistischer Glaube, so ein gesetzlicher Glaube. Aber er wusste, diese Kinder, wenn sie eins brauchen, dann ist das Wort Gottes und er hat angefangen, diese Kinder einzusammeln und in die Sonntagsschule zu bringen. Bis Gott zu ihm gesagt hat, du musst nicht immer nur das andere Leute überlassen und sie nur dahin bringen, sondern ich möchte, dass du mein Evangelium in Kraft predigst. Und er hat angefangen zu predigen in Kraft, sodass selbst die New York Times, die wirklich eine der wichtigsten Tageszeiten in den USA, hat berichtet, die Arbeit von Mr. Moody wird fortwirken. Die Trunkenen sind nüchtern geworden, die Lasterhaften tugendsam, die Weltlichen und Selbstsüchtigen selbstlos. Die Alten sind aus ihrer Überheblichkeit aufgerüttelt worden. Eine neue Hoffnung hat Hunderte von Menschen erfüllt. Ja, eine weltliche Tageszeitung hat es geschrieben. Was heißt es? Wenn Erweckung geschah in der Vergangenheit, hey, das hat die Welt mitgekriegt. Das war nicht nur in christliche Kreise so, ah schön, und man pilgert dahin und pilgert dahin und die Welt kriegt nichts davon mit. Nein, die größte Tageszeitung in den USA war völlig perplex, was da geschieht. Oder Erweckungsbewegung von Wales Anfang des 20. Jahrhunderts, die hat nur ein Jahr lang gedauert. Aber die Auswirkung war so gewaltig, auf ganz England hatte das eine Wirkung und in England haben sich über 1 Million Menschen schlags bekehrt, sind umgekehrt. Und es hat sich ausgeweitet, es hatte auch einen unheimlichen Einfluss dann auf die spätere Erweckungswelle in der 60er, 70er Jahre in Kalifornien, beziehungsweise schon früher, schon auch Anfang des Jahrhunderts, Azusa Street, wenn das jemand mal sagt, und dann später, 60er, 70er Jahre, die neueren Erweckungsbewegungen. Und eben diese größere Erweckungsbewegungen, die wirklich die ganze Welt mitgekriegt hat, gab es immer wieder auch kleinere, die Städte erfasst haben, ja, wo ganze Städte umgekehrt sind oder eine ganze Region. Es gab es immer wieder. Warum? Weil Gott treu ist und weil immer wieder Menschen da waren, die geschrien haben zu Gott, die gesagt haben, willst du uns nicht wieder neu beleben? damit deine Gerechtigkeit einzieht. Menschen, die sich bereit gemacht haben. Warum? Warum hat es ganze Städte und eine Region verändert? Was geschieht bei einer Erweckung? Und ich möchte heute Morgen eins machen. Ich möchte euch Lust machen auf Erweckung. Ja? Ich habe das auch so, ich überlege immer, Gott, was ist dein Ziel? Wo willst du mit uns heute hingehen? Und ich habe wirklich den Eindruck, Gott sagt, ich will, dass ihr ein Verlangen bekommt, diesen Schrei zu machen, diesen Schrei auszurufen. Herr, willst du uns nicht wieder neu beleben? Wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen das. Warum? In Erweckungszeiten durchdringt Gott eine Lebensgemeinschaft oder eine Gemeinde und die ganze Gemeinschaft erfährt in überwältigender Weise die Gegenwart Gottes. Wir können hier zusammen sein, wir können Versammlungen haben, aber wenn Gott nicht Mitte unter uns ist, wenn Gott sich nicht zeigt, wenn Gottes Gegenwart nicht manifest wird, das ist einfach was anderes. Vielleicht kennt ihr auch diese Stelle von Salomo, er hat den Tempel eingeweiht und dann heißt es, und die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Raum, sodass nicht mal die Diener, die eigentlich eingeteilt waren zum Dienst, die Priester, sie konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten, weil sie so voller Ehrfurcht waren, weil sie gemerkt haben, Gottes Gegenwart ist hier. Und ich habe Sehnsucht, dass Gott sich noch mehr zeigt. Ich spüre, wie es begonnen hat, auch hier, wenn wir uns versammeln, dass Gott kommt und dass der Heilige Geist anfängt zu wirken. Merkt ihr das auch? Es hat begonnen. Aber wir sind am Anfang. Gott möchte noch viel mehr in unsere Versammlung hineinkommen. Gott möchte noch viel mehr unter uns tun, an Herzen arbeiten. Ich rede jetzt gar nicht so sehr von Geistesgabe und was alles, die ganzen Schätze, ja, die hat er und die möchte er austeilen. Aber ich rede auch von diesem Werk, das an unserem Herzen tut. Er will das noch viel mehr. Er will das noch viel mehr. Was passiert, wenn Menschen erweckt werden? Das Reich Gottes bricht in eine viel stärkere Dimension hinein. Es wird viel selbstverständlicher, in diesem Reich zu leben. Und ich bin froh über diesen Impuls, ja, über Reich Gottes, der vorhin auch kam. Und ich möchte aber eine Sache gern noch ergänzen. Manchmal kommt bei uns so die Vorstellung, man nennt es auch dualistische Vorstellung, dass es zwei getrennte Sphären sind, Alltag und Reich Gottes. Aber eigentlich, was Jesus gemacht hat, er hat Himmel und Erde zusammengebracht. Und ich glaube, wir müssen auch aufhören, in diese zwei unterschiedliche Dimensionen zu denken, sondern wenn wir Reich Gottes leben, dann bedeutet das, dass wir immer gleichzeitig in beide Welten leben. Wir leben in diesem Unsichtbaren, das sind wir versetzt, wenn ihr mal nach hinten guckt, dieser Vers, hinten auf dieser Tafel, auf diesem Bild, wir sind versetzt, so heißt es im Kolosser, von dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und es ist nichts anderes als das Reich Gottes. Und es ist nicht etwa die Vorstellung, wir sind im Reich Gottes und dann gehen wir in den Alltag, der irgendwie ein neutraler Raum ist. Nee, so ist es nicht. Sondern wir leben im Unsichtbaren in diesem Reich Gottes, wir leben aber gleichzeitig in dieser Welt. Und wir wirken in die Welt hinein aus der Perspektive des Reiches Gottes. Ich glaube, dass es total wichtig ist zu verstehen, was es bedeutet, dass das Reich Gottes in die Welt hineinbricht. Es bedeutet nichts anderes, dass immer mehr Leute unterwegs sind, die im Reich Gottes leben und in die Welt hineinwirken. Ja, es ist immer gleichzeitig vorhanden. Dieses Reich ist immer da, mitten im Alltag, mitten in unsere Versammlungen. Und ich möchte einfach euch sagen, was aus der Erfahrung früherer Erweckungen, aus der Erfahrung, wo Menschen auch erlebt haben, dass Gottes Gegenwart manifest wird, was da geschieht. Und ich glaube, wenn wir das hören, es wird eine Sehnsucht weg. Was geschieht? Was geschieht, wenn die Gegenwart Gottes intensiv da ist? Ich glaube, das Erste, was geschieht, ist diese Ehrfurcht. Dass Ehrfurcht vor Gott wächst. Ehrfurcht bedeutet, ich erkenne an, Gott ist Gott und er ist heilig. Ja, und dann kann ich nicht sagen, ah ja, jetzt gehen wir mal dahin und man geht nachlässig mit ihm um. Nee, Ehrfurcht bedeutet, ich respektiere ihn und ich respektiere das, was er sagt. Und was er sagt, wird für mich verbindlicher Maßstab. Ehrfurcht vor Gott bedeutet auch gleichzeitig einen Verlust an Menschenfurcht. Du kannst keine Menschenfurcht haben und gleichzeitig Gottesfurcht. Entweder du hast Gottesfurcht, dann geht deine Menschenfurcht weg. Oder du hast Menschenfurcht, dann wird deine Gottesfurcht klein sein. Ja, fürchtet Gott. Das Erste, was kommt, ist so eine Ehrfurcht vor Gott, dass wir sagen, und was auch immer er möchte, wir tun es, gerade egal, was andere Menschen denken. Wenn er es sagt, dann ist es für mich Maßstab. Was geschieht auch? Er erneuert die erste Liebe zu ihm. Wenn Gott Mitte unter uns ist, diese Liebe wird erneuert. Und Bärbel hat vor 2 Wochen darüber gepredigt, wie es ist, wenn dieses Herz wieder erneuert wird, diese erste Liebe wieder kommt. Und es geschieht ein Hunger nach seinem Wort. Das war letzte Woche in der Predigt. Ich merke irgendwie, wie alles zusammenpasst. Ja? Wie wirklich Gott diesen Schwerpunkt darauf legt. Es wird ein Hunger geschaffen nach seinem Wort. Und man wird neu motiviert, mit Gott zu reden. Und zwar nicht nur irgendwas abzuladen oder ihm irgendwas zu erzählen und dann davon zu rennen, sondern echte Kommunikation mit unserem lebendigen Gott, der viel mehr, als wir es denken, antworten möchte, wenn wir ihm zuhören. Er möchte so vieles sagen, er möchte so vieles hineinlegen in euer Leben. Er möchte direkt reden. Es heißt, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dass Menschen Träume haben, sie haben Visionen, sie hören seine Stimme, jeder von uns hört seine Stimme. Und das ist normal, das ist normales Christsein. Das ist nicht Vorbehalte für Einzelne, die vielleicht eine prophetische Gabe im Besonderen haben. Ja? Und das muss man sich einfach auch klar machen. Ist eine Erweckung da, ist Gott mit unter uns, dann zweifelt da keiner mehr dran, ob er Gott hören kann. Und deswegen brauchen wir das so dringend. Und es stellt die Freude wieder her. Wenn in deinem Leben keine Freude ist oder wenn du sagst, oh, das ist alles so schwierig und ich weiß, es ist richtig, ich weiß, ich glaube an Gott und deswegen ist es richtig, aber es ist keine Freude da, dann ist höchste Zeit für diesen Ruf. Herr, beleb uns, wir brauchen es. Ich möchte, dass diese Freude wieder da ist oder überhaupt zum ersten Mal da ist. Was geschieht noch, wenn Gott mitten unter uns ist, wenn diese Erweckung geschieht? Harte Herzen werde weich und formbar. Da hatten wir es auch davon, vor 3 Wochen. Harte Herzen werde weich. Wir kriegen ein neues Herz. Das Herz aus Stein wird weggenommen. Es wird weich und formbar. Alles Fett, alles Wachs, was ein Herz ist, ist zerschmilzt in der Gegenwart Gottes. Und Herzen werde formbar. Sie werde bereit, Gott zu sehen, wie er ist. Sie werde aber auch bereit, den Nächsten zu sehen, wie er ist. Zu gucken, was braucht der andere? Wie kann ich ihm dienen? Ich glaube, dass diese weiche Herzen neu zum Dienst befähige. Und zwar ein Dienst, der aus echtem Herzen kommt. Zur Echtheit. Dass du Dinge tust, nicht weil du sie tun musst oder nicht um des Dienstes willen, sondern weil du die anderen Menschen liebst. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich sage euch eins, die Menschen, sie werden merken, warum ihnen jemand hilft. Ob es ist, weil die Menschen sie lieben oder es einfach nur ist, um irgendeine Pflicht zu erfüllen. Was auch geschehen wird, wenn Erweckung kommt, wenn Gott mitten unter uns wandelt und wirkt, dass Besiegte in ein siegreiches Leben hineingeführt werden. Warum? Weil wenn Gott mitten unter uns ist, dann werde sie die Macht Gottes erkennen. Und sie werde anfangen zu sagen, Moment mal, wenn dieser Gott für mich ist, was kann da noch gegen mich sein? Und sie fangen an zu verstehen, die Macht und die Autorität Gottes. Und sie fangen an zu verstehen, dass Jesus jedem von euch oder jedem von ihnen, der ihm nachfolgt, Autorität gegeben hat. Nicht über Menschen, aber Autorität über den Feind. Und diese Menschen, sie fangen an zu verstehen, was diese Autorität bedeutet. Und sie fangen an, hineinzutreten in dieses Leben der Autorität und zu sagen, und im Namen Jesu, in der Autorität seines Blutes, nehme ich diesen Sieg in Anspruch, den Jesus längst für mich erwirkt hat. Es macht einen Unterschied. Und Leute, die bisher in absoluter Niederlage gelebt haben, die absolut sich von jedem Hauch des Windes, die umfalle, sie werde in eine neue Autorität hineinkommen. Nicht in eine eigene Autorität, aber in die Autorität, die durch das Blut von Jesus hervorgebracht wurde. Was auch passiert ist, dass Leute, die ausgelaugt sind, erfrischt werde. Leute, die im Burnout sind oder kurz vor dem Burnout, wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann wird aus dem Burnout ein Burn. Ja, sie fangen an zu neu zu brennen. Sie fangen an zu brennen für die Sache des Reiches Gottes. Und sie erleben das, was schon bei der Propheten überall steht. Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, ja, oder wie auf Adlerschwinge. So wird es geschehen. Es wird geschehen. Und das ist das, was viele Menschen absolut erlebt habe in der Vergangenheit bei Erweckungen. Gott kommt Und alles ist anders. Alles ist anders, auch Dinge, die durch normale Gemeindeaktivitäten sich in Jahrzehnten nicht ereignet haben. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann wird innerhalb von Stunden, Tagen das geschehen, was in 20, 30 Jahren aus unserer Sicht normaler Gemeindeaktivität nicht geschieht. Und deshalb, ich hab so eine Sehnsucht danach, dass Gott Mitte unter uns ist. So eine Sehnsucht. Dass er durchbrechen darf, dass sein Heiliger Geist unter uns wirken darf. Und es ist nicht so, dass Gott es zurückhält. Dass Gott sagt, naja, schauen wir mal. Ja? Gott möchte das mehr als wir. Gott wartet nur darauf, aber es gibt Bedingungen, es gibt als Bedingung diesen Hunger von Menschen, die ihn erwarten. Gott drängt sich niemand auf. Und es hängt wirklich von dieser Gemeinde ab, die auf Knie ist und diesen Schrei ausruft. Herr, beleb uns. Was geschieht noch? Was geschieht, wenn Erweckung geschieht? Es geschieht, dass Menschen, die aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes herausgegangen sind, vielleicht haben sie es nicht mal nicht gemerkt, es geschieht, dass sie wieder umkehren, dass sie aufwachen. Was geschieht, wenn Gott kommt, die intensive Nähe Gottes weckt die Schlafende, die eingeschlafen sind, für die geistliches Leben angefangen hat, Routine zu bedeuten, Pflichterfüllung. Oh, jetzt muss ich noch mal stille Zeit machen, okay, Losungen schnell gelesen, zack. Und sie gehen und sagen, naja gut, okay, wenigstens das. Ja, wo es Routine geworden ist, wo es langweilig geworden ist. Und man darf das auch ruhig sagen und sagen, Herr, es ist einfach langweilig. Wir hatten letzte Woche Bekenntnisse, ja, wo Leute gesagt haben, okay, dein Wort, ich fühle mich gelangweilt, was ist da? Und dann ist aber der Ruf da und sagt, Herr, beleb mich, dass sich das ändert. Die Schlafende werde zu neuem Leben aufweckt, damit diese Gleichgültigkeit, diese Routine, diese Langeweile aus ihrem Leben verschwindet. Und wenn Erweckung geschieht, es wird verschwinden. Gott hätte Sehnsucht danach, die Schlafende aufzuwecken. Er kann mit Schlafenden nicht sein Reich bauen. Das Reich Gottes wird gebaut mit Leuten, deren Herz in Brand steckt. Was die Gegenwart Gottes auch noch macht, ist, dass die Gegenwart Gottes die Selbstzufriedene wachrüttelt. Wer sind die Selbstzufriedene? Die Selbstzufriedene sind Leute, die meinen, sie haben sich einmal bekehrt, das reicht. Die meinen, damit, dass sie ewiges Leben haben, ist alles erledigt. Und sie sitzen da und sie leben im Prinzip genauso wie die Welt, und sie sage, es reicht mir doch. Gott ist für mich, er hat ja zu ihm gesagt, das reicht doch. Es sind Menschen, die nicht begriffen haben, dass Bekehrung erst der Anfang ist von einem aufregenden Leben mit Gott. Dass Bekehrung bedeutet, ich kehre in eine andere Richtung um, ich mache Jesus zum Mittelpunkt in meinem Leben und nichts anderes zählt mehr. Selbstzufriedene sind Leute, die überheblich sind, die eine Form von Arroganz zeigen, weil sie sagen, ich habe schon alles, ich weiß schon alles, mir braucht keiner mehr was zu erzählen. Selbstzufriedene sind Leute, die in die Gemeinde kommen und sagen, ach ja, habe ich schon gehört. Was kann mir der Prediger noch Neues sagen? Oder sie hören Wort Gottes und sagen, ah, kenne ich schon. Und checke überhaupt nicht, dass Gottes Reichtum in seinem Wort so tief ist, dass er uns immer tiefer führen will, uns neue Schätze, tiefere Schätze offenbaren will. Wer glaubt, dass unser Verstand, unser Gehirn ausreicht, die Weisheit Gottes zu ergründen, der hat nichts verstanden. Überheblichkeit im Sendschreiber an Laodicea heißt es, ihr glaubt, ihr seid reich und braucht nichts. Aber in Wirklichkeit seid ihr arm, blind und bloß. Und diese Selbstzufriedene, sie werde aufgerüttelt. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, sie wäre aufgerüttelt, dass sie nicht so weitermachen könne. Sie merke, dass sie arm, blind und bloß sind. Das wird aufgedeckt, im Licht Gottes wird es aufgedeckt. Und sie fange an, diesen Mangel in sich wahrzunehmen. Und ich sage, Herr, ich brauche dich, ich habe keine Ahnung. Und ich kann euch eins sagen, das ist ein Zeugnis von mir. Je mehr ich vom Wort Gottes verstehe und je mehr ich drin lese, desto mehr komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, Herr, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ich lese und ich sag, ach, du bist so groß. Ich je mehr ich verstehe, desto weniger verstehe ich. Nee, desto mehr verstehe ich, wie wenig ich verstehe. Ja? Und es ist echt ein Geheimnis, absolutes Geheimnis. Und was auch geschieht, ist, dass die, die abgefallen sind, überführt werden. Wer sind die Abgefallenen? Das sind Menschen, die mit Gott begonnen haben, die alles auf eine Karte gesetzt haben und dann fangen sie an, wieder in der Welt zu versinken. Alle Dinge, die geschehen, sie nehmen sie ein und sie fallen ab und sie merken nicht mal, wie eine Vermischung sich einschleicht. Und ich habe gestern ein absolut erschütterndes Beispiel gehört vom christlichen Ehepaar, auch hier in der Nähe. Sie sind nach Thailand gereist, weil ein Verwandter von ihnen da Hochzeit gefeiert hat. Und es hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, dass das eine buddhistische Hochzeit war. Und sie haben da fröhlich mitgemischt und sie kamen zurück. Und das Erschütternde war nicht unbedingt, dass sie da waren, sondern das Erschütternde war, dass sie dann gesagt haben, ah, das war so schön. Und die Mönche und so farbenfroh. Und ich meine, die Mönche, die haben ja auch gebetet und irgendwie ist ja doch alles eins. Und ja, versteht ihr? Das sind Abgefallene. Das sind Menschen, die die Klarheit, die Wahrheit des Wortes Gottes verlassen. Einfach um der Welt zu gefallen oder um nicht anzuecken oder um nicht zu konfrontieren. Und in der Gegenwart Gottes ist sowas nicht mehr möglich. Gott wird diese Vermischung in seiner Gegenwart nicht dulden. Was auch geschieht bei Menschen, die noch nicht gläubig sind. Auch da hat Erweckung so eine durchschlagende Kraft. Warum? Die intensive Nähe Gottes bewirkte tiefgreifende Überführung davon, dass sie Sünder sind und dass sie Jesus brauchen. Das ist das Wichtigste. Und sie merken das, das muss ihnen keiner sagen. Wenn Gott hier Mitte unter uns ist, es muss ihnen keiner sagen, dass sie Sünder sind. Sie spüren, dass der Heilige Geist macht ihnen deutlich, wo sie stehen und was sie brauchen. Und die biblische Wahrheit, sie brennen sich in ihr Bewusstsein ein und sie empfinden eine Last drüber, was sie jetzt tun müssen. Sie wollen Buße tun. Man muss sie nicht zwingen und sagen, du musst jetzt aufs Knie gehen und musst die und das Gebet womöglich noch wortgetreu nachbeten. Nee. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Menschen, die vom Heiligen Geist ergriffen waren, gesagt sind, kamen zu Petrus und zu den Aposteln und gesagt, was sollen wir tun? Ja, die waren so begierig darauf, den Wille Gottes zu tun. Sie haben gesagt, was sollen wir tun? Sagt es uns. Wir haben eine Verlange danach. Und das wird geschehen, wenn Gott unter uns ist. Und deshalb, von wegen Zielgruppe der Gemeinde. Ich habe das schon mal erzählt. Wer ist unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe ist Gott. Unsere Zielgruppe als Gemeinde ist Gott, dass Gott mitten unter uns ist und alles andere wird dann geschehen. Unsere Zielgruppe ist Gott und es passt dazu. Mechthild kriegt immer wieder diesen Impuls von Gott, betet mich an, stellt mich in das Zentrum, vorhin Anbetung als Zentrum. Wir brauchen Gott in unserer Mitte. Wir sind nicht dazu da, Menschen durch überredende Worte zu irgendwas zu bringen oder durch irgendeine intellektuelle Predigt oder durch irgendeine Wohlfühlatmosphäre. Sondern wir brauchen die Gegenwart Gottes. Das ist das, was wir am dringendsten brauchen. Gläubige wie Ungläubige erkennen in der Gegenwart Gottes das Furchtbare von Sünde. Auch von uns, die wir schon länger mit Gott gehen. Die Gegenwart Gottes bringt in uns hervor und wir fangen an, diese Dinge zu hassen, die Gott hasst. Wir fangen an, diese Dinge zu lieben, die Gott liebt. Das ist das, was die Gegenwart Gottes tut. Und wir sind teilweise so abgestumpft, dass wir in vielen Fällen Sünde gar nicht mehr als Sünde empfinden. Aber wenn Gott mitten unter uns ist, dann wird er diese Dinge hervorbringen und nicht unbedingt, indem ein Bruder oder Schwester zu dir kommt und sagt, aber das und das musst du anders machen. Nee. Gottes Gegenwart, Gottes Geist sagt uns, hey, guck mal diese Sache, guck die nochmal an. Ich möchte, dass du umkehrst. Ich möchte, dass du zu mir umkehrst. Nicht um irgendjemandem Gefallen zu tun, sondern damit meine Gerechtigkeit durchkommt. Damit meine Gerechtigkeit durchkommt. Was geschieht, ist, dass es eine neue Form von Gehorsam hervorbringt, und zwar Gehorsam von Herzen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Es ist ein Gehorsam, der sagt, ich will dem Wort Gottes gehorchen, weil ich Jesus liebe, und sonst wäre gar nichts. Was Erweckung nicht ist, ist, dass es irgendein Gefühl ist, irgendeine Sensation. Wir hören manchmal von Erweckungen, zum Beispiel Toronto, ja, wer kennt Toronto Segen, wer hat davon gehört? doch einige. Ja, und wir hören manchmal diese Auswirkungen, was da alles geschieht und ja, Sensationen, es kann geschehen, aber das ist nicht das, was Erweckung ausmacht, sondern diese ganzen Punkte, die ich genannt habe. Diese ganzen Punkte, dass Gläubige ein neues Herz bekommen, dass die Selbstzufriedenen aufgerüttelt werden und nicht zufrieden sind mit dem, was sie bisher wissen oder haben. Dass Gläubige umkehren von Herzen, das ist Erweckung. Auch keine künstlich erregte Emotionen, auch nicht, dass wir nur noch auf einem geistlich hohen Niveau sind, im Sinn von, dass wir uns von der Welt abschotten im Elfenbeinturm. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel gebe, was der amerikanische Erweckungsprediger Moody, der war zum Beispiel immer besorgt, dass die Leute da gefühlsmäßig, dass es nur auf dem Gefühl bleibt, auf seelischer Ebene, ja. Und dass es nicht wirklich in diese absolute Umkehr hineinführt. Und dann nach einer Versammlung kam mal ein Mann zu ihm, der Verklärung gelebt. Und er hat erwartet, dass der Moody ihn lobt, ja, und sagt, ah, oh, super, du bist voll im Geist, ja, du hast jetzt echt so ein Niveau erreicht, absolut erleuchtet und so. Und wisst ihr, was der Moody gesagt hat? Er hat eine Frage gestellt, er hat gesagt, okay, wie viele Menschen haben Sie im vergangenen Jahr zu Christus geführt? Und dieser Mann, der hat ihn verständnislos angeguckt, hat gesagt, versteht er denn nicht? Ich war im Geist, ich habe den Himmel gesehen, der Himmel offen und alles, ja. Und der Mann reagierte verwirrt. Und Moody fügte hinzu, wir wollen diese Art von Gipfelerlebnissen nicht. Wenn ein Mensch so hoch hinaufgelangt, dass er nicht mehr herunterreicht, um arme Sünder zu retten, dann ist etwas nicht in Ordnung. Dann ist etwas nicht in Ordnung. Und das Gleiche gilt heute. Und das will ich uns einfach auch mitgeben. Ja, wir sehnen uns auch nach Erlebnissen, wo wir wirklich spüren, dass der Heilige Geist mit unter uns ist. Das stimmt. Ja, und ich liebe es, wenn ich das auch körperlich oder auch mit der Seele wahrnehme, auch dann, ja, das freut mich. Aber das ist nicht der Kern. Das ist nicht der Kern von dem, was Gott tun möchte. Wenn du nur noch im geistlichen Höheflug bist und du willst einfach nur noch diese Erlebnisse und dein Glaube aber null praktisch wird und es nicht fließt zu den Leuten um dich rum und es ist jetzt echt hart, dann ist alles umsonst. Dann ist alles umsonst. Gott hat uns zu Gefäße gemacht. Zu Gefäße, die erfüllt. Warum? Nicht nur, damit die Gefäße gefüllt sind. Das auch. Aber damit es fließt zu denen, die in der Dürre sind, die es brauchen. Damit es hinfließt zu anderen. Damit Menschen für Jesus gewonnen werden. Und viele Leute denken, dass Erweckung bedeutet, dass möglichst viele Leute sich bekehren, dass es zuerst an die Ungläubige geht. Dass der Kern von Erweckung ist, damit möglichst viele Leute zu Gott umkehren. Aber Erweckung beginnt immer beim Volk Gottes. Erweckung beginnt immer bei der Gemeinde, bei uns. Epheser 5, Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Wach auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten. Zu wem sagt es Paulus? Sagt er das zu Ungläubigen? Nee, der sagt es zur Gemeinde. Wach auf, der du schläfst. Der Moody hat es genauso gemacht. Er hat am Anfang von einer Evangelisationsreihe zuerst mal wirklich in die Gemeinde hineingelegt. Die Christenheit ist lange genug in der Defensive gewesen. Ich vermute, dass viele gute Christen hier ganz einfach in ihren weichen Kirchenbänken eingeschlummert sind. Jetzt ist der Augenblick aufzuwachen. Und ich rufe das genauso heute Morgen hinein. Jetzt ist der Augenblick aufzuwachen. Ich habe mir zwar sagen lassen, dass die Stühle hier sehr unbequem sein sollen. Stimmt das? Wer findet die unbequem? Also einige haben sich schon beschwert, dass die Stühle unbequem seien. Ich hoffe, dass das uns daran hindert, einzuschlafen. Ja? Aber ich glaube, ich hoffe noch viel mehr als die Stühle, dass was anderes uns wach hält. Nämlich der Ruf Gottes. Der Ruf Gottes, denn vielleicht der ein oder andere heute Morgen in seinem Herzen wirklich spürt diese Dringlichkeit. Warum? Wenn Erweckung geschieht, dann ist das ja Zeit für Erneuerung, von Erfrischung. Und Gott bewirkt in unsere Herzen was. Deshalb, lass uns aufwachen. Wenn der Heilige Geist unter uns Raum bekommt, wenn er in unserem Leben, in deinem Leben wirken darf, hier mitten unter uns, dann werden wir zu normalem neutestamentlichem Christsein zurückgeführt. Nämlich normales Christsein, dann ist es nichts mehr Besonderes, wenn der Heilige Geist sich unter uns bewegt. Dann wird es normal sein. Und er hebt uns auf der Ebene von Pfingsten. Ja, wir haben die schon lang verlassen, diese Ebene. Er möchte, dass wir da wieder hinkommen, dass er uns reinigt, dass er eine Salbung auf uns legt. Wir brauchen diese Salbung Gottes. Wir können nicht mit menschlicher Weisheit versuchen, Menschen zu gewinnen. Wir brauchen die Salbung Gottes. Er rüstet uns zu, er gibt uns sein Feuer. Es heißt von Jesus, dass er mit Feuer tauft. Ja, mit Heiligem Geist und mit Feuer. Wir brauchen dieses Feuer. Wir kommen nicht ohne es aus. Und dann sprudelt aus uns eine Lebendigkeit, eine brennende Liebe für Menschen, die verloren sind. Das wird ganz normal sein. Und auch Gebet. Ein Gebet aus tiefem Herzen. Es wird der Geist des Gebets kommen und der ganze Lebensstil verändert sich. Und dadurch werden Gläubige gewonnen, weil sie sehen, hey, bei denen ist was anderes. Ja? Nicht, weil mir sie überrede, sondern weil sie sagen, die haben was, das möchte ich auch. Das ist das, was letztendlich die Ungläubige davon überzeugen wird. Und dass sie anfangen, wirklich zu suchen und sie kommen in diese Gegenwart Gottes hinein und werden verändert. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ist es möglich, dass es bei uns geschehen kann? Ist es möglich, dass es hier unter uns, hier in dieser Versammlung in Herbolzheim geschehen kann? Es ist möglich. Es ist möglich. Aber es beginnt mit einer Sehnsucht in unsere Herzen, und zwar von jedem. Jeder, der hier ist, ist dafür verantwortlich, was hier in dieser Versammlung geschieht. Jeder Schrei von jedem Herzen ist der, der zu Gott geht und Gott will den erhöre. Und ich wünsche mir einfach, dass heute Sehnsucht geweckt ist. Wir haben jetzt diese ganze Dinge gehört, die passieren, wenn Gott Mitte unter uns ist, wenn diese Erweckung kommt. Wenn wir erwachen von unserem Schlaf, wenn wir erwachen und dieser Schrei zu unserem, Schrei von unserem Herzen wird. Und ich möchte mir gern in der kommenden Woche oder wann auch immer jetzt auch fortlaufend wirklich auch darüber reden, was braucht es, damit es geschehen kann. Es fängt an mit diesem Schrei. Und dann zeigt aber Gott in seinem Wort ganz viele Dinge auf, wo er sagt, schaut dahin, seid bereit. Ich will eure Herzen vorbereiten für das, was ich tun möchte. Und es ist eine Herzenszubereitung, es ist eine Herzensvorbereitung. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass wir da dranbleiben und sagen, okay, hier bin ich. Bereite mein Herz dafür vor, damit es geschehen kann. Erweckung ist ein Werk von Gott, das können wir nicht produzieren. Aber Gott hat trotzdem beschlossen, dass mir eine Rolle dabei spiele, ob Erweckung geschieht oder nicht. Und es beginnt alles mit dieser Sehnsucht, belebt zu werden. Bist du da dabei? Ist es ein Schrei, den du Gott entgegenbringen willst, wie es hier in diesem Psalm 85 heißt? Und ich will euch das wirklich mitgeben. Lest diesen Psalm 85 nochmal. Und wenn ihr das wollt, dann macht es zu dem Schrei eures Herzens. Und ich sage euch was, wenn wir hier alle diesen Schrei an Gott richte, er wird kommen. Warum? Weil er es versprochen hat. Er wird kommen. Er wird kommen. Und es wird geschehen. Und dann können wir in diesem Lied singen, es wird geschehen. Es wird geschehen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr diesen Schrei habt, wenn ihr diese Sehnsucht spürt in euch, dass ihr mit aufsteht und dass wir einfach zusammen noch beten. Und ihr könnt euch eins machen, auch mit dem Gebet. Ich werde jetzt noch beten und wer will, macht sich eins. Herr, ich danke dir dafür, wie du durch alle Zeiten hindurch dich als treuer Gott erwiesen hast, der absolute Gerechtigkeit ist. Ich preise dich dafür, wie du in viele Erweckungen in der Vergangenheit deine Gegenwart gezeigt hast und gezeigt hast, dass du ein Gott bist, der treu zu seinem Volk steht, der treu zu Menschen steht, die ihn suchen, die ihn erwarten, die ihn begehren, die ihr Sehnsucht nach dir haben. Ich preise dich dafür, Herr, und wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns danach, dass du uns neu belebst. Wir sehnen uns nach dieser erneuernde und verändernde Kraft in unserem Leben. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, dass du mitten in unsere Versammlungen bist, leitest und wirkst, uns in alle Wahrheit führst, Heiliger Geist. Wir sehnen uns danach, dass du Mitte unter uns bist. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir können nicht ohne. Wir können nicht ohne. Und wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was bereits ist, sondern wir sagen, wir wollen mehr. Wir wollen mehr von dir. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr, dass wir immer mehr dein Wesen verstehen. Dass wir immer mehr auch deine Pläne verstehen. Und dass wir diesen Wunsch in unser Herz bekomme, dich zurückzuerwarten und dein Wiederkommen zu beschleunigen, Herr. Herr, wir übergeben uns dir, wir weihe uns dir, dem Erneuerer, dem Veränderer, dem der Herzen verändert. Und wir rufen, komm. Komm mit deiner Gegenwart. Wirke du unter uns. Herr, und ich bete, dass diese Sehnsucht immer stärker wird in unsere Herzen, dass der Hunger geschieht in unsere Herzen. Aber wenn wir jetzt auseinandergehen, dass es nicht einfach nur irgendeine Predigt war, irgendwas, was wir wieder gehört hätten, sondern dass diese Sehnsucht nicht mehr stoppt und dass dieser Hunger immer weitergeht. Dieser Hunger nach dir, nach deiner verändernden Gegenwart, nach deiner Gerechtigkeit. Und du redest auch davon, dass die Menschen, die dir gefallen, dass sie dürsten nach Gerechtigkeit. Und du bist die Gerechtigkeit, Herr. Und ich preise dich jetzt, dass du jeden Schrei von jedem Einzelnen gehört hast, die zu dir gerufen haben, und du wirst antworten. Du wirst antworten, weil du unser großer, lebendiger, wunderbarer, gnadevoller, verändernder, erneuernder Gott bist. Dir sei alle Ehre, Herr. Dir sei alle Ehre. Amen.